Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Die Haushaltslage ist angespannt. Das führt zu erneuten Diskussionen in Berlin, auch in der Ampelkoalition. Grünchef Omid Nuripur findet gar, die Ampel sei nur eine Übergangskoalition. Gleich mehr zu Beginn in dieser Sendung. Und seit 2021 ist Janine Wissler Vorsitzende der Linkspartei. Ein Jahr später wurde Martin Schirdewan Co-Chef. Nun haben beide erklärt, beim Parteitag im Oktober nicht erneut kandidieren zu wollen. Ihre Beweggründe, die Einzelheiten gleich in dieser Sendung, in der wir auch Alain Delon gedenken. Er hat das französische Kino der 1960er, der 1970er Jahre geprägt wie kein anderer, wurde berühmt unter anderem mit Filmen wie Nur die Sonne war Zeuge und Der Swimmingpool. Nun ist der Schauspieler im Alter von 88 Jahren gestorben. Um kurz vor 11:30 der Nachruf. Wir beginnen im politischen Berlin. Mal wieder, möchte man fast sagen, wird diskutiert in der Ampelkoalition. Im Zentrum, mal wieder, möchte man wiederum sagen, der Haushalt. Grünenchef Omid Nuripur spricht im Sommerinterview in der ARD von der Ampel gar als einer Übergangskoalition. Frank Capellan fasst zusammen, worum es am Wochenende ging.
Als Fortschrittskoalition war sie angetreten. Mit einem legendären Selfie versuchten Volker Wissing und Christian Lindner von der FDP und Robert Habeck und Annalena Baerbock von den Grünen während der Koalitionsverhandlungen zu demonstrieren, dass auch diese beiden so unterschiedlichen Partner zueinander finden können. Doch das ist Vergangenheit. So deutlich wie nie zuvor erklärt Grünenchef Omid Nuripur in der ARD, dass das Vertrauen aufgebraucht ist.
Weil ich auch erlebe, dass es eine befremdliche Lust gibt an diesem Streit, der aber zum Scheitern führt. Und deshalb werden wir einfach feststellen müssen, diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel.
Die Ampel eine Übergangskoalition. Das hört sich an wie das Eingeständnis des Scheiterns. Das wochenlange Gezerre um den Haushalt 2025 hat der Regierung Scholz offensichtlich den Rest gegeben. SPD-Chefin Saskia Esken spricht dennoch im ZDF von einer starken Regierung. Vor 5 Jahren bescherte sie Olaf Scholz im parteiinternen Ringen um den SPD-Vorsitz eine bittere Niederlage. Jetzt aber steht sie loyal zum Kanzler. Einen Biden-Moment, einen Rückzug von Scholz zugunsten von Verteidigungsminister Boris Pistorius, werde es trotz der katastrophalen Zustimmungswerte für den sozialdemokratischen Regierungschef nicht geben, bekräftigt Esken.
Olaf Scholz ist unser Kanzler und er wird auch unser Kanzlerkandidat sein. Wir haben mit ihm die letzte Bundestagswahl gewonnen. Damals hatten wir Zustimmungswerte, die denen heute ähneln. Und wir werden uns dahin zurückkämpfen, das ist ganz klar.
Dass Olaf Scholz eine zweite Amtszeit anstrebt, hatte er von Anfang an betont. Doch es wird immer unklarer, welche Mehrheiten es dafür geben sollte. Koalitionen mit dem BSW schließt Esken nicht aus. In Brandenburg etwa könnte das möglicherweise die Chance eröffnen, ihre Partei an der Regierungsspitze zu halten. Und im Bund? FDP-Chef Christian Lindner kämpft um das Überleben seiner Partei. Mancher traut ihm zu, dass er dafür auch die Ampelkoalition an die Wand fahren könnte.
Es gibt die sich jeweils unterscheidenden Grundüberzeugungen. Die hat jeder von uns dreien. Wir sind eine Koalition, aber keine Fusion.
Und schon wieder gibt es Einschätzungen, wonach der Haushaltskompromiss verfassungsrechtlich auf wackeligen Füßen stehen könnte. Ein Loch von 12 Milliarden Euro muss gefüllt werden. Der Finanzminister hofft auf ein Anspringen der Konjunktur mit steigenden Einnahmen und darauf, dass weniger Geld ausgegeben wird als von den Ministerien geplant. Doch nie zuvor war diese sogenannte globale Minderausgabe so hoch. Daher stellt sich die Frage, ob hier nicht einfach eine Unterdeckung verschleiert werden soll, meint der Münchner Staatsrechtler Stefan Koriot gegenüber dem Tagesspiegel. Und auch der Präsident des Bundesrechnungshofes Kai Scheller lässt im Bayerischen Rundfunk durchblicken, dass er die Haushaltspolitik der Regierung Scholz für unseriös hält.
Das hilft doch alles nichts, jedes Jahr sich wieder mit an der verfassungsrechtlichen Grenze befindlichen neuen Spitzfindigkeiten und Maßnahmen hier über Wasser zu halten.
Wie prekär die Situation ist, zeigt auch die Tatsache, dass Finanzminister Christian Lindner die Ukraine-Hilfen deckeln will. Die für das laufende Jahr eingeplanten 7 Milliarden Euro sind bereits vergeben. Mehr soll es nach dem Willen des FDP-Vorsitzenden nicht mehr geben. Im Etat 2025 sollen 4 Milliarden für die Ukraine bereitgestellt werden. Der Kanzler steht im Wort, die militärische Hilfe für das Land fortzuführen. Und Grünen-Chef Omid Nuripur richtet sich direkt gegen den Finanzminister von der FDP.
Ich kann nur davor warnen zu glauben, dass man mit einem reinen Sparkurs zu mehr Sicherheit kommt. Wir kommen da eher zu weniger Sicherheit und deshalb ist das für uns nicht eine denkbare Konstellation.
Nach dem Haushaltsstreit ist vor dem nächsten Streit düstere Zeiten für die Ampel von Olaf Scholz.
Berichtet aus Berlin Frank Kapellan. Wir bleiben in Berlin, kommen zu einer Personalie bzw. zwei Personalien, die Vorsitzenden der Partei Die Linke. Janine Wissler und Martin Schirdewan haben ihren Rückzug angekündigt. Bedeutet, Die Linke muss sich eine neue Führung suchen, bald. Denn Wissler und Schirdewan werden beim Parteitag im Oktober nicht erneut für den Vorsitz antreten. Hintergrund ist zum einen eine ganze Reihe von Wahlniederlagen, die Abspaltung des Bündnisses Sarah Wagenknecht und die wachsende Kritik an den beiden Vorsitzenden selbst, wie aus Berlin unser Korrespondent Johannes Kuhn berichtet.
Janine Wissler und Martin Schirdewan ziehen sich zurück. Die Entscheidung der beiden Parteivorsitzenden ist keine Überraschung.
Das kann kein weiter so geben. Das Europawahlergebnis war doch ein klarer Warnschuss. Und wir müssen die Partei erneuern. Wir müssen uns programmatisch weiterentwickeln. Und wir müssen uns vor allem mit unseren sozialpolitischen Themen auch wieder fokussieren.
Und wir haben uns das natürlich nicht leicht gemacht. Wir haben darüber nachgedacht, was ist das Beste in dieser schwierigen Situation. Naja, und ich nehme schon wahr, dass es in Teilen der Partei auch den Wunsch nach einem personellen Neuaufstellung gibt.
Bei der Europawahl hatte Die Linke zuletzt nur 2,7% erreicht. Für den anstehenden Wahlparteitag im Oktober hätte das Spitzenduo nur wenige Argumente für eine Wiederwahl gehabt. Für Wissler endet ein Kapitel, das im Frühjahr 2021 begann. Als Hoffnungsträgerin aus Hessen trat sie ihr Amt während der Corona-Krise an, nur wenige Monate vor der Bundestagswahl. Wisslers Appell damals: fairer und ehrlicher Umgang miteinander statt Streit.
Wir streiten, wir ringen miteinander um den richtigen Weg. Lasst uns ehrlich und solidarisch über unsere Schwächen reden, Niederlagen auswerten und daraus lernen. Nur so kommen wir voran als vereinte Partei.
In einer heute veröffentlichten Erklärung betont Wissler, sie habe die Partei in ihrer Breite zusammenhalten wollen. Doch habe sie schnell festgestellt, viele Brücken, die sie habe bauen wollen, waren bereits mehrfach eingerissen worden. Die fehlende Geschlossenheit schlug sich auch in den Wahlergebnissen nieder. In dem Bundestag zog man nur dank dreier Direktmandate in Fraktionsstärke wieder ein. Wisslers Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow warf bereits nach 14 Monaten hin. Wissler selbst stand wegen des Umgangs mit MeToo-Vorfällen in Hessen in der Kritik. Dennoch wurde Wissler 2022 wiedergewählt. An ihrer Seite nun Martin Schirdewan, Fraktionsvorsitzender der Linken im Europaparlament. Wie auch Wissler musste sich Schirdewan auf dem Erfurter Parteitag erst in einer Kampfkandidatur durchsetzen.
Großartig. Es war eine Freude, dass die Delegierten uns das Vertrauen geschenkt haben.
Bereits damals zeigte die Partei Auflösungserscheinungen. Die gipfelten schließlich in der Abspaltung des Flügels um Sarah Wagenknecht im Herbst 2023. Als Folge wurde die Linksfraktion aufgelöst. Die Linke ist seitdem im Bundestag nur noch als Gruppe aktiv. Die vergangenen beiden Jahre seien von der Klärung innerparteilicher Konflikte geprägt gewesen, bilanzierte heute Schirdewan in seiner Erklärung. Das habe die Wirkung der Partei gehemmt, teilweise konterkariert. Das lässt sich wohl als Untertreibung bezeichnen. Speziell im Osten gräbt das Bündnis Sarah Wagenknecht der Linken das Wasser ab. Die Trennung sei dennoch richtig gewesen, betont Wissler heute in ihrer Erklärung. Sonst wäre man keine linke Partei geblieben. Zugleich hätte sie einige Entscheidungen anders getroffen, so die 43-Jährige. Und auch Schirdewan erklärte selbstkritisch, die Partei sei inhaltliche Weiterentwicklungen auch nach der Abspaltung zu langsam angegangen. Er forderte seine Partei auf, die teilweise destruktive Machtpolitik in den eigenen Reihen zu beenden. Spätestens seit der Europawahl galt eine erfolgreiche Wiederkandidatur der beiden Parteivorsitzenden als unwahrscheinlich. Unter anderem hatten die Parteigranten Gregor Gysi und Dietmar Bartsch den Druck erhöht und öffentlich eine Neuaufstellung gefordert. Derzeit liegt die Linke in Umfragen im Bund meist bei 3%. Die anstehenden Landtagswahlen könnten die Krise der Partei weiter verschärfen. In Thüringen droht Bodo Ramelow die Abwahl als Ministerpräsident. Und in Sachsen und Brandenburg muss die Linke um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.
Johannes Kuhn berichtete, CDU-Generalsekretär Linnemann fordert Waffen, Verbotszonen und anlasslose Taschenkontrollen an deutschen Bahnhöfen. Katharina Scheer.
Mehr als 1000 Messervorfälle an Bahnhöfen von Januar 2023 bis vergangenen Juni hat die Bundespolizei registriert. Dabei lagen von allen deutschen Hauptbahnhöfen Hannover, Frankfurt am Main und Hamburg an der Spitze. Linnemann kritisierte Bundesinnenministerin Faeser. Anstatt eine Grundlage dafür zu schaffen, dass der öffentliche Raum wieder sicher werde, reise die Ministerin medienwirksam mit einer Sicherheitstour durchs Land. Jetzt brauche es aber keine Symbolpolitik, so Linnemann, sondern klare Regeln und Verbotszonen. Auch der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Roßkopf hält Messerverbote und anlasslose Kontrollen für sinnvoll. Dazu brauche es aber gesetzliche Änderungen.
3 UNO-Blauhelmsoldaten sind im Südlibanon bei einer Explosion verletzt worden. Sabina Mattei.
Wie es zu der Explosion kam, ob die UNO-Blauhelme im Libanon gar direktes Ziel eines Angriffs waren, steht offenbar noch nicht fest. So viel teilte die UNO-Mission UNIFIL am Nachmittag aber mit. Die 3 Soldaten wurden leicht verletzt, als nahe der südlibanesischen Ortschaft Yarin ein Sprengsatz explodierte. Die Soldaten waren dort nach Angaben der UNIFIL in ihrem eindeutig markierten UNO-Fahrzeug unterwegs. Alle 3 kehrten letztlich wohlbehalten an ihren Stützpunkt zurück. Direktes Ziel der Kriegsparteien ist die Blauhelmtruppe bisher nicht. Verwundete wurden allerdings immer wieder gemeldet. Querschläger im libanesisch-israelischen Kampfgebiet können zur Bedrohung werden. UNIFIL kündigte eine Untersuchung an und rief alle Konfliktparteien auf, jegliche Angriffe auf UNO-Soldaten und Zivilisten zu unterlassen.
Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen russischen Luftangriff auf Kiew abgewehrt. Amir Brecht.
Wie die Militärverwaltung in Kiew auf Telegram erklärte, konnten alle Geschosse schon im Anflug von der ukrainischen Luftabwehr zerstört werden. Schäden oder Verletzte habe es nicht gegeben. Auch die Regionen Sumy und Poltawa wurden nach ukrainischen Angaben wieder unter Beschuss genommen. Unterdessen bleibt die Lage in der russischen Region Kursk nach dem ukrainischen Einmarsch unübersichtlich. Präsident Zelensky hatte zuletzt erklärt, die Ukraine festige in dem Gebiet ihre Position. Russische Militärblogger berichten hingegen von hohen ukrainischen Verlusten.
Das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur tritt in Kraft. Aktuell sind laut EU 81% der Ökosysteme in Europa in einem schlechten Zustand. Das Gesetz ist also ein weiterer Schritt, um den Verlust der Natur rückgängig zu machen. Paul Vorreiter.
Das Gesetz verpflichtet die Mitgliedstaaten, bis 2030 rund ein Drittel der Lebensräume wie Wälder, Heideflächen, Flüsse und Meeresgebiete in ihren natürlichen Zustand zurückzuversetzen. Im Jahr 2050 soll das auf 90% der Flächen zutreffen. Erstmal haben die Staaten aber nun 2 Jahre Zeit, Pläne vorzulegen, wie sie das Gesetz praktisch umsetzen wollen. Damit kommt auf die Länder viel Arbeit zu. Die EU-Umweltagentur stuft mehr als 80% der Land- und Meeresflächen in der Europäischen Union als nicht mehr intakt ein. Maßnahmen könnten sein, das Anlegen von Blühstreifen, Bäume in Innenstädten zu pflanzen oder Stauwerke aus Flüssen zu entfernen. Das umstrittene Gesetz drohte in der vergangenen Legislaturperiode am Widerstand von Konservativen und Liberalen im EU-Parlament zu scheitern. Sie kritisierten vor allem zu scharfe Vorgaben für Landwirte. Die sind in den Verhandlungen mit den Ländern aber weitgehend zurückgenommen worden. So sollen die Mitgliedstaaten vor allem den ökologischen Zustand von Flächen in den Natura 2000-Schutzgebieten verbessern. Außerdem kann die EU-Kommission Renaturierungsziele vorübergehend aussetzen, um die Lebensmittelerzeugung zu sichern.
Mit einem in der Raumfahrt weltweit zum ersten Mal geflogenen Manöver wird die Europäische Weltraumagentur ESA in den kommenden Stunden eine Sonde auf den Weg zum Riesenplaneten Jupiter bringen. Die Sonde wird dabei in kurzer Folge sowohl am Mond als auch an der Erde vorbeifliegen. Uwe Gradwohl.
Ein solcher Mond-Erde-Vorbeiflug wurde bislang nie riskiert, weil ein Raumfahrzeug bei ungenauem Anflug von den Anziehungskräften der beiden Himmelskörper unkontrolliert ins All geschleudert werden könnte. Die ESA ist sich aber sicher, den Anflug von JUICE vom Kontrollzentrum in Darmstadt aus so exakt und fein steuern zu können, dass das Manöver erfolgreich sein sollte. So wird JUICE dann am Montagabend am Mond und im Lauf des Dienstag in geringem Abstand an der Erde vorbeifliegen. ESA-Verantwortliche vergleichen das Manöver mit einer Hochgeschwindigkeitsfahrt durch eine sehr, sehr enge Gasse. Der Lohn für das Risiko? JUICE könnte im Anschluss durch weitere Vorbeiflüge an der Erde und der Venus so viel Schwung holen, dass die Sonde den Jupiter sehr spritsparsam erreicht. Denn ein schneller Direktflug zum Jupiter würde 60 Tonnen Treibstoff erfordern, das Zehnfache des Eigengewichts der Sonde. Dabei noch nicht eingerechnet wäre weiterer Treibstoff, um bei der schnellen Ankunft am Jupiter auch erfolgreich abbremsen zu können. Um dagegen spritsparsam zu fliegen und am Ende der Reise sanft in eine Umlaufbahn einschwenken zu können, spielt die Sonde Billard im Sonnensystem. Sie lässt sich von den Anziehungskräften von Mond, Erde und Venus abbremsen und beschleunigen, sodass sie Jupiter auf einer langen, schleifenförmigen Bahn erreicht. Nach insgesamt 8 Jahren Flug mit Ankunft am Riesenplaneten im Jahr 2031. JUICE soll dann Callisto, Ganymed und Europa untersuchen, die großen Eismonde des Jupiter. Es gibt Hinweise darauf, dass sich auf diesen Monden unter viele Kilometer dickem Eis sehr wasserreiche und tiefe Ozeane verbergen.
Bei dem Brand eines Riesenrads beim Highfield Festival nahe Leipzig sind nach Angaben der Polizei 16 verletzte Menschen in Krankenhäusern behandelt worden. Lukas Görlach.
Nach dem Brand eines Riesenrades auf dem Highfield Musikfestival am Störmthaler See bei Leipzig gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, war unterhalb des Riesenrades Material in Flammen aufgegangen. In der Folge sei das Feuer auf eine Gondel und danach auf eine zweite Gondel übergesprungen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Polizei hat außerdem eine Hotline für Angehörige und Zeugen des Vorfalls eingerichtet. Noch am Abend seien 65 Personen ärztlich versorgt worden, davon seien 16 Personen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden. Unter ihnen 4 Menschen mit Brandverletzungen und 1 Person mit einer Sturzverletzung. In einem lebensbedrohlichen Zustand habe sich niemand befunden, so die Polizei weiter. Besucherinnen und Besucher des Festivals berichteten von starkem Rauchgeruch und Rauchwolken. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am Abend löschen. Der Brandort wurde abgesperrt. Das von rund 30.000 Gästen besuchte Rock- und Pop-Festival am Störmthaler See wurde für rund 2 Stunden unterbrochen. Anschließend ging die Veranstaltung weiter.
Es sind ganz wenige Stars, die über einen solch ungebrochenen Nimbus wie Alain Delon verfügen. Von Filmgott sprechen gar manche, beziehen sich auf die 60er und 70er Jahre. Allein Alain Delon wollte erst gar nicht zum Film, wollte gar nicht Schauspieler werden. Bevor er auf der Leinwand durchstartete, schlug er sich mit allerlei Jobs durch, kellnerte, kämpfte als Soldat für Frankreich in Vietnam, das damals noch Indochina hieß, und landete dann doch auf der Leinwand. Nicht nur dort sorgte der Mann mit diplomatisch formuliert als markigen Ansichten für Schlagzeilen. Die Beziehung zu Romy Schneider, nur eine der zahlreichen Liebschaften mit berühmten und weniger berühmten Frauen. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Caroline Diller mit einem Nachruf.
Comment vous appelez-vous?
Attends, Alain Fabien Maurice Marcel Delon.
Sogar Madonna hat ihm ein Denkmal gesetzt, dem Beautiful Killer, dem schönen Killer, dem eiskalten, einsamen Engel Alain Delon.
C'est l'histoire de ce...
Der eiskalte Engel ist ein Tiger im Dschungel, ganz allein,
et solitaire,
sagte er zum Kinostart 1967. Die Einsamkeit spürte er schon als Kind. Delons Eltern trennten sich, als er 4 Jahre alt war. Alain wuchs in einer Pflegefamilie auf, baute als Jugendlicher viel Mist. Mit 17 ging er zur Armee und nach Vietnam, damals Indochina. Auf der Suche nach dem großen Abenteuer und sich selbst. Ich bin gegangen und war glücklich. Die Armee und die Erfahrungen in Indochina haben mich viel gelehrt. Alles, was ich später wurde, habe ich der Armee zu verdanken. Dort habe ich gelernt, mich zu benehmen, habe Disziplin, Respekt und Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Nach seiner Rückkehr schlug sich der rüpelhafte Alain mit Gelegenheitsjobs durch und war viel im Pariser Nachtleben unterwegs. Seine Schönheit fiel auf. 1957 heuerte Regisseur Yves Allégret ihn an für Die Killer lassen bitten, der Anfang einer Weltkarriere. Ich war überhaupt nicht auf diesen Job vorbereitet. Das war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Aber das Kino hat mich gerufen. Die Frauen haben mich dorthin gerufen, dazu gezwungen, darin bestärkt. Und in Alain Delons Leben gab es viele Frauen.
Franz!
Christine!
J'agis!
De t'aimer!
1958 traf er am Set von Christine Weltstar Romy Schneider. Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Beziehung hielt 5 Jahre. Alain und Romy blieben aber ein Leben lang verbunden. Nach der Trennung von Romy heiratete Alain Nathalie. Auch diese Beziehung ging in die Brüche, wie noch andere danach. Glamour und Einsamkeit, die 2 Seiten des Erfolges, Delon kannte beide nur zu gut, obwohl er es sich immer anders gewünscht hatte. Was ich mir vom Leben wünsche, ist nicht in erster Linie beruflicher Erfolg, sondern privates Glück. Das ist auch, was mir am meisten Angst macht und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird. Der sensible, der schöne Alain Delon sagte aber gelegentlich sehr unschöne Dinge. Homosexualität sei gegen die Natur, erklärte er 2013. Er gab indirekt zu, Frauen geohrfeigt zu haben. Delon verteidigte den rechtsextremen Front National. Mit Jean-Marie Le Pen war er lange Jahre befreundet. Und er war für die Todesstrafe.
Et je suis pour la peine de mort contre l'abolition.
2019 erhielt er in Cannes die goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk unter Protest der US-Organisation Women in Hollywood. Delon wirkte müde, fertig mit dem Kino und auch mit dem Leben. Es ist sehr schwierig, die Zeiten zu überdauern. Ich habe das getan, 62 Jahre lang. Und das Schwierigste ist jetzt zu gehen, weil ich gehen werde. Das Kino hat ihn aber nie ganz losgelassen. 2021 sagte Delon in einem Interview, er wolle unbedingt nochmal einen Film machen. Den Film. Ich habe Lust, nochmal zu drehen, meinen letzten Film. Ich habe ein paar Ideen dafür und mal sehen, welche es wird, welcher mein letzter Film wird. Diesen neuen, letzten Film hat Alain Delon nicht mehr gedreht. Aber das Leben sei ohnehin zu kurz für all seine Ideen, Leidenschaften und Energie. So ähnlich hatte es Delon selbst einmal gesagt. Jeder Tag, der vergeht, ist ein verlorener Tag. Und ich will brennen, ich will leben. Mich hat mal jemand gefragt, warum nimmst du denn nicht die Zeit zu leben? Und da sagte ich, ich habe keine Zeit, mir Zeit zu nehmen. Ich lebe einfach.
Caroline Düller mit einem Nachruf auf Alain Delon. 23.27 Uhr, willkommen zur Presseschau. Jana Sinram als Autorin, Jan Kämmerer liest.
Die linken Vorsitzenden Wissler und Schirwan haben ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Das ist ein Thema in den Kommentaren. Für die Frankfurter Rundschau markiert der Schritt des Führungsduos einen erneuten Tiefpunkt für die Linke. Die beiden waren im Grunde bei ihrem Amtsantritt im Jahre 2021 bereits die letzte Hoffnung. Doch ihnen gelang es genauso wenig wie anderen zuvor, ihre zerstrittene Partei zu einen und mit neuen Themen den Niedergang aufzuhalten. Am Ende haben sich Janine Wissler und Martin Schirwan zumindest noch um die Inszenierung bemüht, bilanziert die Süddeutsche Zeitung. Sie würden beim Parteitag im Oktober nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren, verkündeten die beiden am Sonntag. Das ist nett. Aber zur Wahrheit gehört natürlich schon, es hätte diese beiden auch keiner mehr gewählt. Zeit Online sieht die Ursache für die jüngsten Wahlniederlagen der Linken in ihrer fehlenden inhaltlichen Kohärenz. Asylbewerber rein, Bundeswehr raus und Wladimir Putin, auch nicht böser als die NATO, mal greift die Partei die Grünen von links an, zugleich will sie mit russlandfreundlicher Position potenzielle AfD-Wähler überzeugen. Der Spagat zerreißt die Partei und überzeugt immer weniger Wähler. Sarah Wagenknecht macht das mit ihrem Bündnis strategisch deutlich geschickter. Seit gestern ist bekannt, dass die Bundesregierung weniger Geld aus dem Bundeshaushalt für die Ukraine ausgeben will. Die Volksstimme aus Magdeburg erinnert: Solange wie erforderlich würden Deutschland und Europa die Ukraine in ihrem Abwehrkampf unterstützen, sagte Olaf Scholz noch im März. Mit dem Brief aus dem Finanzministerium erhält diese Aussage nun allerdings mindestens einen fett markierten Vorbehalt. Ob der Hauptgrund Spardruck angesichts der Schuldenbremse oder eher die Stimmung in der Bevölkerung vor den Wahlen im Osten ist, darüber lässt sich spekulieren. Die Neue Osnabrücker Zeitung erläutert: Stattdessen will man künftig darauf setzen, dass die Ukraine, einem Beschluss der G7-Staaten folgend, auch mit Hilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen unterstützt wird. Letzteres scheint logisch. Es entbindet aber nicht von der grundsätzlichen Frage, wie weit Deutschland mit der Unterstützung der Ukraine zu gehen bereit ist. Die Augsburger Allgemeine findet dagegen den Vorwurf, Deutschland mache sich bei der Ukraine-Hilfe einen schlanken Fuß, Zitat, reichlich überzogen. Die Bundesregierung hat der Ukraine bisher humanitäre Hilfen, direkte Zahlungen und Waffen im Gesamtwert von 34 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Kein Land, die USA ausgenommen, leistet mehr.
Und sollte sich die Auszahlung der russischen Milliarden an die Ukraine verzögern, wird die Koalition einen Weg finden, diese Lücken kurzfristig mitzuschließen.
Die Presseschau, vielen Dank dafür. Das war's mit Das war der Tag. Daniel Heinrich am Mikrofon. Bis bald. Gute Nacht.